Papst Johannes der 23. hatte zwei Ziele für dieses Konzil. Das war erstens die Erneuerung der katholischen Kirche und zweitens die Wiederherstellung der Einheit der Christen. Also das Ziel des Konzils war von vornherein ein ökumenisches.
Kardinal Kurt Koch, Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Um dieses ökumenische Ziel zu erreichen, waren Vertreter anderer christlicher Kirchen eingeladen, und zwar keineswegs versteckt in Logen und abseits des Geschehens, sondern direkt unter der Kuppel des Petersdoms, sichtbar für alle.
Also man muss unterscheiden zwischen den offiziellen Beobachtern, das waren Delegierte von den Kirchen, zum Beispiel der große evangelische Theologe Edmund Schlink war ein solcher Beobachter. Auf der anderen Seite hat es Gäste gegeben, die nicht im Auftrag von Kirchen da gewesen sind, sondern im persönlichen Namen, wie etwa der großartige reformierte Theologe Oskar Kuhlmann. Und die haben sehr positiv gewirkt. Sie haben auch teilnehmen können an den Generalversammlungen in der Basilika. Sie haben in den Gruppierungen sehr viel beigetragen und ihre Bemerkungen eingeben können. Und Papst Johannes dem 23. war es ein ganz wichtiges Anliegen, dass Beobachter und Gäste auch präsent sind.
Edmund Schlink war für die EKD in Rom die evangelische Kirche in Deutschland. Aber er hat sich nicht nur am Konzilsgeschehen beteiligt, er hat vor allem auch ausführliche Berichte über das Geschehen in Rom nach Deutschland geschickt. Die EKD nahm das Konzil, dessen Verhandlungen ja vertraulich waren, durch die Linse Edmund Schlink wahr. Aber was genau sollte er dort machen?
Das ist schwer zu sagen, weil es nämlich keine genaue Arbeitsbeschreibung für Schlink gibt und er sich ja seine Arbeit selber gestalten konnte,
sagt Margarete Hopf, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für evangelische Kirchengeschichte in Bonn, die sich wissenschaftlich mit Schlink befasst. In jedem Fall war er aber nicht nur für die EKD wichtig, sondern auch für die Arbeit des Konzils selber.
Die Beobachter, die konnten Einfluss nehmen bei verschiedenen Gelegenheiten. Also es gab sozusagen eine institutionalisierte Art, Einfluss zu nehmen. Das waren immer die diensttäglichen Treffen mit dem Einheitssekretariat. Da konnten die Beobachter ihre Eindrücke der Schemata vortragen und diese Eingaben wurden dann weitergeleitet an die jeweiligen Kommissionen. Später, als das Einheitssekretariat dann selber den Rang einer Kommission hatte, konnte es ja selbst auch Eingaben machen und dann ist es faktisch direkt dort eingeflossen mit in die Arbeit.
Edmund Schlink ist so etwas wie ein deutscher Vorzeigeprofessor. Zwei Doktortitel, einer in Psychologie, einer in Theologie. Er wird Professor in Heidelberg und gründet dort ein Institut, übrigens das erste ökumenische an einer deutschen Hochschule. Er hat berühmte Schüler, der bekannteste von ihnen ist wohl Wolfhard Pannenberg. Und er war in Gremien aktiv, das bekannteste ist wohl der Ökumenische Rat der Kirchen.
Jemand, der ja auf diesem kirchenpolitischen Parkett zu Hause war, aber dann schon auch das versucht hat, wissenschaftlich auszuwerten. Also immer die Kombination war Schlink wichtig. Und ja, wichtig für Schlink war auch der Kontakt zu den orthodoxen Kirchen. Also ich denke eigentlich auch seine eigentliche Liebe galt den orthodoxen Kirchen. Das hat ihn zutiefst beeindruckt.
Schlink war in den 20er Jahren nach seinem Psychologiestudium zur Theologie gekommen, aber kurz nach Erlangung der Lehrbefugnis wurde sie ihm gleich wieder entzogen. Als Mitglied der Bekennenden Kirche gegen die nationalsozialistischen deutschen Christen durfte er nicht Professor werden. Er war in gewisser Weise im Widerstand.
Also nicht im aktiven Widerstand. Er hatte Kontakte zu Bonhoeffer, also er wusste auch ja um die Vorgänge, aber er hat sich selbst nicht aktiv beteiligt, aber in seinen Gedanken und in seinen Predigten wird Widerstand auch fassbar. Es ist eine andere Form von Widerstand.
Die Erfahrungen der Nazi-Herrschaft und des Krieges haben ihn nachhaltig geprägt, bis weit in seine Theologie hinein. Für ihn wird Ökumene ein unausweichliches Thema. Er nannte es das Transparentwerden der trennenden Wände, eine unerwartete und tröstliche Erfahrung. Lesen wir bei Schlink selbst nach.
Als wir am Ende des Krieges aus den Kellern und Trümmern des Dritten Reiches wieder an das Tageslicht traten, war uns allen bewusst, dass wir die apokalyptischen Visionen jener Jahre nie wieder vergessen könnten und dass es uns nicht erlaubt sei, nur wiederherzustellen, was seit 1933 zerstört worden war. Ich konnte nicht vergessen, die demütigen Gesichter der zwangsverpflichteten orthodoxen Arbeiterinnen aus der Ukraine, die in Bielefeld an den Altar der evangelisch-lutherischen Marienkirche traten und denen ich das Sakrament nicht verweigern konnte. Ich konnte auch nicht vergessen, was auf den Schlachtfeldern und in der Heimat im Angesicht des Todes zwischen evangelischen und römisch-katholischen Christen sichtbar geworden ist. War das nur die Erfahrung einer Grenzsituation, die für das normale kirchliche Leben und für das dogmatische Verständnis der Kirche bedeutungslos ist, oder war es gar ein Irrtum? Oder besteht nicht vielmehr die Verpflichtung, das, was in jenen Tagen mit allen Zeichen einer pneumatischen Unausweichlichkeit in elementarer Weise für uns aufgebrochen war, nun in aller Sorgfalt auf seine ekklesiologische Bedeutung hin zu durchdenken und in der Begegnung der Konfessionen bewusst zu erhalten?
In aller Kürze das ganze theologische Programm Schlings, die Reflexion dessen, was Kirche ist und sein soll, und die praktische Begegnung der Konfessionen. Und diese Gedanken, dieses Transparentwerden der Wende, wird ihm zur treibenden Kraft.
Ja, immer sofort ökumenisch. Also er hat es in Heidelberg dann auch ganz maßgeblich mitgeprägt, also indem er dann den Lehrstuhl so bestimmt hat, dass er auch Ökumene mitbehandelt und eben dann dieses Institut auch später noch mit angegliedert hat. Also Dogmatik und Ökumenik zu lehren war etwas Neues in dieser Zeit.
Etwas Neues, das sich dann aber in den verschiedensten Gedanken und theologischen Überlegungen wiederfindet. Im gleichen Text taucht bei Schlink dann die Denkfigur auf, die für das Zweite Vatikanum so bezeichnend werden wird.
Was in kirchlichen Grenzsituationen als Wahrheit aufgeleuchtet ist, kann in normalen Situationen nicht unwahr sein, auch wenn es sich nicht einfach wiederholen lässt. Aber gibt es letztlich überhaupt normale Zeiten für die Kirche? Ist die Kirche nicht immer in der Fremde bis zum jüngsten Tage das wandernde Gottesvolk?
Das wandernde Gottesvolk im Konzilsdokument über die Kirche, Lumen Gentium, findet sich ebenfalls genau diese Formulierung. Am Anfang sah Schlink sich als eine Hilfe für die fortschrittlichen Kräfte des Konzils, wie er es selber formuliert hat, aber ab der zweiten Session, ab 1963, äußert er das Gefühl, weniger wichtig zu sein.
Er ist mit einer gewissen Skepsis auf das Konzil gefahren, weil er sich natürlich gut auskannte und auch die ökumenisch ablehnende Haltung der römisch-katholischen Kirche gut kannte. Andererseits schien ihm zu diesem Zeitpunkt auch alles möglich. Also er ist mit großer Hoffnung auch auf das Konzil gefahren. Schlink war schon während der Vorbereitungsphase des Konzils in Rom und als Beobachter. Und während dieser Zeit beschreibt er, wie er Kontakte knüpft, wen er befragt. Also er hat da Kontakt zur Botschaft aufgenommen. Er hat sich um guten Kontakt zum Einheitssekretariat bemüht, um Kontakte zu Konzilsvätern. Diese persönlichen Kontakte prägen so die ersten Berichte. Und dann zu Beginn des Konzils wechselt der Ton dieser Berichte. Da geht es dann vor allem darum, dass Schlink die Konzilstexte, also die Entwürfe der Konzilstexte, die Schemata, auswertet. Da gibt es dann 20-seitige Analysen zu Texten, dann Stellungnahmen, dann berichtet er über Gerüchte, die er hört, wie sich Texte entwickeln könnten, oder er versucht dann auch Hintergründe zu klären im persönlichen Gespräch und berichtet das alles nach Hannover und Berlin.
Ausführliche Texte mit privilegiertem Wissen und theologischer Fachkenntnis, dazu beste Vernetzung und hohes Interesse, perfekte Bedingungen also für eine gute Wahrnehmung des Konzils durch die EKD, sollte man meinen. Aber all der Einsatz hatte damals nur begrenzte Leserschaft und damit begrenzten Einfluss.
Also das war eigentlich nur für ein paar Funktionäre in Hannover und Berlin, denn die Konzilsbeobachter, die standen wie die Konzilsväter unter dem Sekretum, also unter der Geheimhaltung. Insofern kamen die Berichte an den EKD-Ratsvorsitzenden Kurt Scharf, die kamen an den Bevollmächtigten der EKD bei der Bundesregierung, Hermann Kunst. Und dann hat Hermann Dietz-Felbinger, der bayerische Landesbischof, hat noch Berichte bekommen, weil er für die EKD im Rat die Katholika-Fragen bearbeitet hat. Und also es war kein breites Publikum. Und auch ganz grundsätzlich bezweifle ich, dass jemand die Berichte ausgiebig zur Kenntnis genommen hat.
Das mag mit der Länge und Ausführlichkeit, vielleicht auch mit der Komplexität zu tun haben, mit der Theologen zu schreiben pflegen. Margarete Hopf liest in seinen Texten aber auch etwas überaus Gewissenhaftes, vielleicht sogar etwas zu viel.
Ja, er hat was von einem Listenführer, also was ganz Penibles. Es geht aber darüber hinaus, also er ist auch Analytiker und er hilft dann der EKD eben auch, eine Stellungnahme zu erarbeiten. Er ist insofern schon auch Kirchenpolitiker. Also er versucht in den Berichten eine neutrale Berichterstattung. Das heißt, er möchte die Vorgänge auf dem Konzil aus der römisch-katholischen Perspektive beurteilen und nicht so sehr von einem evangelischen Standpunkt, weil es seine Auffassung ist, wenn man den Gesprächspartner immer nach den eigenen Maßstäben misst, er immer defizitär sein wird. Und deshalb bemüht er sich da um Neutralität und dann kommt er zu sehr wertschätzenden Urteilen.
Aber Schlink benennt auch klar die Probleme, die sich seiner Meinung nach für die Ökumene stellen.
Interessanterweise sieht er andere Probleme als wir heute. Also zum Beispiel sieht er einen enormen Fortschritt darin, dass andere Konfessionen als Kirchen und kirchliche Gemeinschaften bewertet werden, weil er sagt, das ist eine gewisse Wertschätzung. Und er sagt, daran kann man sehen, dass ekklesiologische Fragen aufgebrochen sind, die noch nicht abschließend behandelt worden sind. Und grundsätzlich ist er allerdings der Meinung, dass die Kirchenkonstitution, ja, eine Katastrophe ist zu viel gesagt, aber eher skeptisch zu betrachten ist. Und es ist nicht die Zeit, zu abschließenden Dogmatisierungen zu kommen.
Lesen wir dazu bei Schlink selber.
Zwar sehen wir heute in der evangelischen und katholischen Theologie die Aufgabe einer Übersetzung dogmatischer Aussagen aus der Fragestellung und Begrifflichkeit ihrer historischen Entstehung sowie aus ihrer besonderen Denk- und Aussagestruktur in die zum Teil ganz anderen Fragestellungen, Begrifflichkeiten und Strukturen unserer Zeit. Wir sehen damit die Möglichkeiten einer Neuinterpretation dogmatischer Aussagen und ihrer Erschließung in der Richtung auf einen Konsensus getrennter Kirchen hin. Aber auch von dieser Einsicht in die Geschichtlichkeit der Dogmen und von dieser Möglichkeit einer Neuinterpretation ist auf dem Konzil, wie mir scheint, kaum Gebrauch gemacht worden. Auch ist kein Versuch unternommen worden, vom Christusbekenntnis her das größere oder geringere verpflichtende Gewicht der verschiedenen dogmatischen Entscheidungen zu unterscheiden.
Er hat sich viel versprochen von der Ansprache Johannes des 23. ganz zu Beginn des Konzils, als er von der Hierarchie der Wahrheiten sprach. Da dachte Schlink, dass es möglich sei, dass auch dogmatische Aussagen relativiert werden würden.
So geraten die von Kardinal Koch angesprochenen zwei Absichten des Konzils in den Augen Schlinks in Konflikt. Das Verständnis von einer Erneuerung der katholischen Kirche könne dazu führen, dass das Verständnis von Ökumene als Rückkehr wachse. Schlink sah und formulierte aber auch eine andere Möglichkeit, seinen Weg zu mehr Ökumene.
Je mehr aber innerhalb der römischen Kirche das Konzilsgeschehen als Anfang, jedoch nicht als die erforderliche Verwirklichung der Erneuerung und katholischen Entfaltung gesehen wird, desto mehr wird die Einigung als Ergebnis einer wechselseitigen Bekehrung der Getrennten zueinander und nicht als Rückkehr, sondern als Versöhnung, nicht als Unterwerfung, sondern als wechselseitige Aufnahme der Gemeinschaft, nicht als einseitiges Nehmen, sondern als wechselseitiges Geben und Empfangen erwartet.